Der David sagt im Psalm 26, Vers 8, Herr, ich habe lieb die Städte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt. Mir geht's gleich. Schon seit 15, als ich mein Leben Jesus übergeben habe, zieht es mich immer wieder zum Haus Gottes. Und ich darf jetzt ein paar einleitende Worte zu diesem Jubiläum sagen, wie wir schon gehört haben, aus der Sicht von einem, der keine dreckige Hände bekommen hat beim Bau von diesem Haus. Von einem, der keine einzige Minute auf dem Bauplatz gestanden ist vor 20 Jahren und auch bei der Planung nicht dabei war. Ein paar Worte von einem, der vor 20 Jahren gar nicht gewusst hat, dass es Dinge gibt. Und wenn ich gehört habe von dem Namen, habe ich gedacht, da muss ein Dorf irgendwo in Norwegen oder Schweden sein. Es tönt ja gar nicht so schweizerisch. Wir sagen immer wieder Leute, Dinge, wie sagt man da überhaupt? Das tönt nicht schweizerisch. Aber ein paar Worte aus der Sicht von einem, der eben seit 4 Jahren schon darf Pastor sein hier in der FEG. Und ich mag mich noch gut erinnern, es war 5 Jahre gewesen, und ich das erste Mal nach Dänge gekommen bin, wie man dem sagt, glaub, richtig? Ich kann es immer noch nicht ganz. Mit dem Zug. Und dann bin ich zu Fuss da hergelaufen ins Gemeindezentrum zum ersten Gespräch mit der Gemeindeleitung. Ich bin viel zu früh gewesen, weil ich nicht gewusst habe, wie weit ist das weg vom Bahnhof. Und weil ich viel zu früh gewesen bin, bin ich mehrmals, möglichst unauffällig, bin ich um das Haus herumgelaufen. Und habe überall reingeschaut, wo man in die Schächte und die Fenster rein. Ich habe ja schon manches Gemeindehaus gesehen. Und bin selber ja fast 20 Jahre mit der Familie in Gemeindehäusern gewohnt. Und ich da rundherum gekreiset bin, habe ich gedacht, wow. Und ganz ähnliche Empfindungen höre ich, wenn ich Bekannte von mir oder auch allgemein Besucher das Gemeindehaus zeige. Da tun sie immer wieder gleich. Zum Beispiel, oh, hat man da Platz? Oder ist es in diesem Haus hell? Oder da fühlt man sich sofort wohl? Ich habe früher oft gesagt, wichtig sind nicht Gemeindehäuser, sondern wichtig sind die Leute, die drin sind. Natürlich stimmt das. Aber heute würde ich sagen, nebst den Leuten, die drin sind, oder auch den Leuten, die man wünscht, dass sie drin sind, ist es auch sehr, sehr vorteilhaft für den Gemeindebau, dass eine Gemeinde auch gute und einladende und praktische Räumlichkeiten hat. Ich habe das gerade in dieser Zeit, in der ich da bin, enorm schätzen gelernt. Ich mache ein paar Beispiele. Wir werden schon bald wieder die Hochgottesdienste im November durchführen. Und wie vorteilhaft ist es doch, wenn man vorher einladen kann zum Bistro, da aussen im Foyer, wo so hell und freundlich und einladend ist. Und wie vorteilhaft ist es, wenn man nachher die Leute einladen kann in den Saal hinein, wo Charakter hat. Ein junges Paar, das das erste Mal in diesem Saal gesessen ist, bei der letzten Hochgottesdienst, hat man nachher gesagt, wenn man nur schon da innen sitzt, da ist Atmosphäre in diesem Raum. Oder wie vorteilhaft ist unser Gemeindezentrum auch für die grosse Seniorenarbeit, wo ja viele Menschen vom Dorf kommen. Weil wir so eine grosse, ebenerdige Fläche haben. Angefangen schon beim Eingang, keine Stufen. Und nachher das Foyer, wo man ebenerdig hier rein in den Saal oder auch in die Cafeteria reingehen kann. Natürlich könnte man jetzt nach 20 Jahren sagen, ja, dieses oder jenes hätte man noch anders oder besser können sagen, machen. Aber ich meinte, das ist Jammer auf ganz, ganz hohem Niveau. Oder wie vorteilhaft ist die tolle Küche, die wir haben dürfen, die ebenerdig ist, nicht irgendwo im Keller unten. Für Mittagstisch, für Glaubenskurs, für Erziehungskurs. Für tolle Feste, die man hier feiern kann. Oder wie vorteilhaft ist auch die grosszügige Kinderhütte, der Raum unten im Untergeschoss, in einem eigenen Eingang von der Garage. Mit einem eigenen Ausgang zu einem eigenen Spielplatz. Nebst dem Gottesdienst können wir so auch Kinderangebote anbieten für das Dorf und auch für die Region. Oder die weiteren Räume, die wir dürfen haben für Kinderarbeit. Oder der antike, stilvolle IG-Raum von dem, wo ich vorher schon geschwärmt habe. Das noch ganz kurz. Und darum möchte ich aus heutiger Sicht der Gemeinde von damals und auch der Baukommission ganz, ganz herzlich danken. Nämlich, dass ihr den Mut gehabt habt. Oder vielleicht kann man auch sagen, dass ihr den Glauben gehabt habt, so weitsichtig und grosszügig zu planen. Das war ja ein Risiko in verschiedenster Hinsicht. Nicht nur finanziell. Und wir dürfen, ich glaube, wir sind uns alle einig, wir dürfen heute sagen, es hat sich gelohnt. Und ich glaube, wir dürfen da mal der Baukommission und auch wer da mit alles geschafft hat, einen ganz herzlichen und warmen Applaus geben. Ganz besonders danken möchte ich aus heutiger Sicht auch dem Architekten Conny Bächi. Wir haben uns jetzt das erste Mal gesehen vor dem Gottesdienst. Und zwar für die zeitlose Architektur von diesem Zentrum. Es sind ja noch andere Gemeindehäuser gebaut worden in dieser Zeit. Und mir fällt aus, bei fast allen oder bei vielen sieht man heute, wenn sie gebaut worden sind. Ein gewisser Stil. Und nicht wenige aus heutiger Sicht muss man sagen, sie sind ein bisschen düster, eher so ein bisschen dunkel. Herzlichen Dank. Ich kenne den Conny Bächi nicht. Ich weiss nur, dass er Architekt und Prediger zugleich ist. Irgendwie scheint die Kombination gut zu passen. Wir haben kürzlich einen Männerabend gehabt, wo unter anderem ein Referent ein junger Architekt war, dass er bestens passt. Und vor allem vom Neuen Testament passt sie auch. Weil der Bau von der Gemeinde auch mit dem Bau von einem Haus verglichen wird. Und darum bin ich gespannt, was wir später von dir, Conny, noch werden hören.
Also, ich möchte euch kurz erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Wir schalten zurück, die gut 20 Jahre, wie die Situation war. Es hat allenthalben gemangelt. Vor allen Dingen haben uns Träume für die wachsende Kinder- und Jugendarbeit gefehlt. Im winzigen Eingangbereich war jeden Sonntag ein Gedränge, bis wieder alle draussen waren. Und von einer Cafeteria oder einer Küche, da hätte man noch träumen können. Und die eigentliche Kapelle, der Gottesdienstraum, ist auch immer enger geworden. Nach einem längeren Prozess vom Abwägen und Beten hat sich dann die Gemeinde entschlossen, mit baulichen Massnahmen zu erweitern und mehr Raum zu schaffen. Allerdings ist das eine riesige Herausforderung gewesen. Es hat viel Glaubensmut gebraucht und viel Gebet. Und dann in der Folge hat die Gemeinde eine Baukommission gewählt. Man ist über die Bücher gegangen. Was ist machbar? Was ist möglich? Ein Architekt ist angefragt worden und wir sind auf Besichtigungstour gegangen. Und nachdem wir die erste Kapelle von dem Architekten in Neftenbach besichtigt haben, sind wir weitergefahren Richtung Weinfelde. Ja, und wo wir dann zu Winterthur in Richtung See gefahren sind, ist auf einmal der Gedanke aufgekommen, ich weiss gar nicht mehr von wem. Ja, wir könnten doch noch kurz in die Aachen hineinschauen. Die ist zwar nicht auf unserem Reiseprogramm, aber sie war ein neues, modernes, schönes Gemeindezentrum gewesen. Gesagt, gemacht. Das Gebäude war belebt gewesen. Und wo wir den Hauswart angetroffen haben, haben wir unser Anliegen erklärt. Ja, der Herr Bächi, einer der Architekten, ist gerade im Haus, ich suche ihn, hat er uns gesagt. Und so ist es dann gekommen, dass uns der Conny Bächi das grosse Mehrzweckgebäude vorgestellt hat und erklärt mit all seinen Nutzungsmöglichkeiten. Und damals, da müssen wir wissen, ist so ein Gemeindezentrum noch ein Novum gewesen. Und mittlerweile ist das ja üblich, oder? Aber damals war das noch nicht so. Ich weiss nicht, was die Überzeugungskraft vom Conny Bächi oder das Wirken vom Gottesgeist. Ich denke beides. Auf jeden Fall, wir sind total überzeugt gewesen. So ein Gemeindezentrum, ein bisschen im kleineren Maßstab natürlich, brauchen wir. Und wir sind uns da ohne jede Diskussion gerade einig gewesen. Gut, wir sind dann weitergefahren auf der Weinfelde und haben dort von dem Architekt eine schöne, neue, traditionell gebaute Kapelle angeschaut. Aber wir haben einfach gewusst, nein, da ist es nicht. Das Gemeindezentrum, wie wir es gesehen haben, in Winterthur, da ist das, was wir brauchen. Und wir sind einfach auch begeistert gewesen von diesen vielen Nutzungsmöglichkeiten und dem vielen Platz. Und ja, das ist das gewesen, wo uns eingeleuchtet hat, das brauchen wir. Wir haben dann in der Folge ohne Problem können das Architekturbüro wechseln zu Pechi und Terzi. Und was daraus warte, ist das Sehner, ja. Da drin leben wir schon 20 Jahre. Und auch nach 20 Jahren im Dienst von der Gemeinde ist es immer noch einladend und ansprechend und wird auch vielfach genutzt. Ich wollte jetzt einfach als Schlusspunkt unter da, was ich gesagt habe, sagen, wie es der Johann Sebastian Bach als unter seine Noten geschrieben hat. Soli Deo Gloria. Gott erleid er.
Das war natürlich das Erste, was ich gemacht habe, als ich die Einladung bekommen habe für euer Jubiläum. Ich bin aufs Internet und bin schauen, ob die Wand noch drinnen steht. Das hat uns beide, der Stefan und mich, damals sehr überrascht, dass das so reibungslos gegangen ist. Kunst am Bau ist immer ein heikles Moment in Gemeinden. Für das hat es meistens auch kein Geld mehr. Das ist auch irgendwie unverhältnismäßig zu teuer und das gefällt auch nur ganz wenigen. Es gibt so viele Ideen. Aber ich habe mich natürlich gefreut, dass die Wand, der Ephod, wo das ja darstellt, das Brustkleid vom Hohen Priester im Alten Testament, wo die 12 Stämme symbolisiert und zum Ausdruck bringt, dass da der Wesenszug Gottes, nämlich Licht und Gerechtigkeit, zum Ausdruck kommt. Kirche interessiert mich natürlich immer, wenn ich unterwegs bin. Und ich habe das Privileg, mit meiner Frau einige Monate ein Sabbatical zu haben. Und wir sind einmal rundherum gereist auf unserer Kugel. Und ich habe 33 Kirchen können anschauen. Zum Teil bei Elend, vor allem wenn aussen ein Schild war zum Verkauf. Oder andere, die einfach noch umgestaltet worden sind zu einem Restaurant oder zu einer Bibliothek. Oder, wie wir es auch angetroffen haben, mit 7, 8 älteren Leuten, die noch im Pyjama oder im Trainer da in die Gemeinde gekommen sind und man vorne an der Tafel hat können lesen, wie viele Gottesdienstbesucher in der letzten Sündung waren und wie viele Kollekte das eingegangen ist. Aber es gibt immer wieder Gemeinden, wie da in Thayngen, wo leben, wo sich etwas bewegt und wie ich es auf eurer Homepage gelesen habe, wo wollen, dass Generationen Platz haben. Dass eine Generationenkirche, wo 4 Generationen miteinander Kirche nicht spielen, sondern Kirche verkörpern, Kirche leben. Nicht am Sonntagmorgen, sondern eben in ihrem Alltag. Ich war einer so einer Kirche im Foyer und das hat mir sehr imponiert, dass da alle Wände gestanden sind. Immer 3 Wörter im Foyer, sogar in der WC unten, an allen freien Plätzen an der Wand ist gestanden, Nachbar, Nation, nächste Generation. Und da habe ich gedacht, mal, das verstehe ich, das gefällt mir. Die wollen den Nachbar erreichen, die wollen Nationen erreichen, die wollen aber vor allem auch die nächste Generation erreichen. Die Arche, wo wir sind, Kogo anschauen, dort mal, ist jetzt auch 25 Jahre alt. Wir haben auch ein Jubiläum gefeiert. Haben aber gleichzeitig müssen feststellen, der Stefano und ich und die damalige Generation, die dort auch Mut gehabt hat, mit 160 Leuten ein 8,5 Millionen Projekt zu realisieren, dass es jetzt darum geht, dass wir nachdenken, wie geht's weiter? Wie gewinnen wir die nächste Generation? Stefano Terzi hat immer wieder den Ausdruck gebracht, jede Kirche, jede Gemeinde fängt an mit einer Bewegung, mit einem Movement und wird dann zu einem Monument und schnell zu einem Museum. Und das kann wirklich sehr schnell passieren. Das passiert leider auch mit vielen Firmen in unserem Land. Kein Nachwuchs, niemand will es übernehmen. Oder die Verschuldung ist so hoch, dass es schwierig wird. Und leider auch in der Gemeinde, wenn das nicht ins Auge genommen wird, dass eine nächste Generation kann motiviert werden, inspiriert werden und kann überzeugt werden, dass es Sinn macht, weiterzumachen, dann kommen wir sehr schnell ans Ende. Das hat sich eben auch gezeigt, wo ich da durch die verschiedenen Kirchen- und Kirchengemeindehäuser und Gotteshäuser durchgekommen bin. 20 Jahre, das ist fast eine Generation. Heute reden wir etwa von 25, 27 Jahren, was eine Generation meint. Aber so oder so, so nach 20 Jahren, muss man sich sicher überlegen, wie geht das weiter. Und von dem her gefällt mir natürlich auch der Inhalt von dem Buch. Also spätestens nach 50 Jahren sollte uns klar werden, dass wir eine andere Aufgabe bekommen. Nämlich die nächste Generation zu inspirieren, zu motivieren und dort mitzuhelfen. Bei mir war das auch so gewesen. Ich habe jetzt die Gemeindeleitung in Winterthur abgegeben. Ich habe gemerkt, es ist gar nicht so einfach, jemanden zu finden, der bereit ist, vorne am Karren zu ziehen, mitzuhelfen, das wollen viele, aber eine Hauptverantwortung nehmen. Und ich habe während 2,5 Jahren etwa 10-12 Ehepaare in monatlichen Trainings vorbereitet, um die nächste Generation dort herzubringen, dass sie sagen, okay, jetzt packen wir's, wir gehen weiter. Ihr da in Thaingen, wie gesagt, ihr wollt auch so eine Generationenkirche sein. Und das ist das Beste, was eine Kirche an ihre Wand schreiben kann. Der Nachbar, Nationen, die sind jetzt bei uns in der Schweiz auch angekommen, schon lange. Und dann aber die nächste Generation, die das weiterführt, die den Auftrag, den die Kirche seit 2000 Jahren hat, packt und weiternimmt. Da haben wir eine grosse Verantwortung. Und einer, der die Verantwortung wahrgenommen hat, ist eben der David. Wir haben schon von ihm gehört. Er ist eine zentrale Figur im Zusammenhang mit dem Bau vom Reich Gottes, mit dem Bau von Gotteshäusern. Wir wissen, er hat den Tempel selber nicht bauen können. Es hat viel Turbulenzen gehabt in seinem Leben. Und Gott hat gesagt, du hast Blut an deinen Händen. Du wirst den Tempel nicht bauen. Wir kennen noch andere Frauen und Männer, die das eigentliche Ziel nicht haben können sehen. Mose ist nie ins verheißene Land gekommen. Er hat aber das Volk können bis an die Grenzen führen. Aber der David hat Vorbereitungen getroffen. Ich möchte euch die Stelle lesen, wo ich unlängst draufgekommen bin, in meine Studie. Im 1. Chronik 22, Vers 5, da heißt's: Der David sagt, das Haus aber, das dem Herrn gebaut werden soll, muss überaus groß werden zum Ruhm und zum Preis Gottes in allen Ländern. Ich möchte Vorbereitungen dafür treffen. Und so traf David viele Vorbereitungen vor seinem Tod. Der David hat etwas sehr Intelligentes gemacht. Er hat Vorbereitungen getroffen für die nächste Generation. Er hat gewusst, mein Sohn, der Salomo, er wird den Tempel bauen, aber natürlich nicht nur er, sondern eben die ganze nächste Generation. Und was hat er gemacht, um es kurz zusammenzufassen? Er hat das Grundstück gekauft, wo die Tenne, man könnte sagen, die Scheuer vom Ornan draufgestanden ist. Er hat den vollen Preis gezahlt. Ornan hat eigentlich ihm das Wählen irgendwie günstig überschieben, aber er hat gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich zahle den vollen Preis für das Land. Und er hat auf dem Grundstück bereits geopfert. Er hat Gott gedankt, er hat den Ort Gott geweiht. Er hat also das, was einmal soll da geschehen, im Gebet vorbereitet. Und er hat alles Material vorbereitet. Ihr müsst das einmal nachlesen. Er hat die Steine schlagen lassen, er hat das Holz kommen lassen, er hat die Eisen parat gemacht, sogar Nägel hat er parat gemacht, er hat das Gold und Silber und alles, was er braucht, das ganze Material für den Bau, hat er bereits anführen lassen, vorbereiten lassen und praktisch dort deponiert. Er hat im Weiteren, lesen wir, eine Sicht gehabt für die Zukunft. Es heisst, es muss ein Haus werden, überaus gross. Er hat also nicht eine kleine Sicht gehabt. Als ihr hier gebaut habt, ist das für euch ein grosses Haus gewesen. Es ist immer noch ein grosses Haus, mit vielen Räumen und vielen Möglichkeiten. Ich denke, es ist wichtig, dass wir eine Sicht haben fürs Grosse. Reich Gottes ist etwas Grosses, etwas Grosszügiges. Und das ist auch eine sehr grosszügige, mehr als eine Scheste gewesen, dass wir haben können, den Effort da reinstellen und dass man so viel Geld in die Hand genommen hat und gesagt, okay, wir wollen den Kirchenraum auch schmücken. Und zwar mit einem Inhalt, mit einer Aussage, die uns immer wieder begleiten soll. Licht und Gerechtigkeit. Er hat auch das Ziel und die Absicht gekannt, der David. Er hat nämlich gesagt, zum Ruhm und Preis Gottes soll das Ganze sein. Es soll sogar zu allen Nationen kommen. Alle sollen die Grundaussage, die Absicht von Gott kennenlernen. Und er hat vor allem die Zeit erkannt. Er hat gewusst, wie alt er ist. Er hat das ganze Ding gepackt vor seinem Tod. Und damit möchte ich euch auch sagen, wartet nicht, bis ihr zu alt seid. Spätestens mit 50 sollte der Prozess anfangen, wo man die nächste Generation inspiriert, motiviert, ihnen zeigt, wie das läuft auf dem Weg mit Gott unterwegs sein und sich investieren, dass das Reich Gottes gebaut wird. Meine Frage an uns heute Morgen ist, nehmen wir als ältere Generation die Vorbereitungen wahr? Wir wissen ja, Gott wohnt nicht in einem Haus. Er wohnt nicht im Tempel. Gott wohnt nicht in Beton und Stein und Holz. Er wohnt in uns. Und es geht eben im neutestamentlichen Sinn um einen ganz anderen Bau. Einen ganz anderen Bau vom Reich Gottes. Sind wir vorbildlich für unsere Kinder, für unsere Enkel? Mir gefällt der grossartige Vers im Psalm 128. Seit ich 4 Enkel habe, sage ich mir den fast jeden Tag. Das grösste Glück eines Mannes ist, dass er die Kinder seiner Kinder sehe. Aber das ist nur eine Sache, dass wir unsere Enkel sehen und mit denen ein bisschen Kasperli spielen und irgendwie uns freuen, wenn sie anfangen, Velo fahren oder sonst irgendwie Schabernack treiben oder wissen, dass beim Grossvater natürlich alles möglich ist. Die Frage ist, treffen wir Vorbereitungen? Inspirieren wir sie? Sind wir Vorbilder? Sind wir nachahmenswert in unserem Lebenswandel, in unserem ganzen Sein? Wollen die auch kommen? Wollen die auch mitziehen? Sehen die, dass das echt ist, was wir reden und machen? Wenn wir vom David in dieser Phase lesen, wo er an seinem Sohn und der nächsten Generation übergeben hat, heißt, er sagt selber, es liegt mir am Herzen, im gleichen 1. Chronik 28, Vers 2, es liegt mir am Herzen, ein Haus der Ruhe zu bauen für die Lade des Bundes des Herrn und für den Schemel der Füße unseres Gottes. Ich habe Vorbereitungen getroffen für den Bau. Da kommt wieder die Vorbereitungen. Und was mir da gefällt, es ist ein Herzensanliegen gewesen von ihm. Es liegt mir am Herzen. Das möchte ich eigentlich heute Morgen euch weitergeben. dass es eurem Herzen liegt, dass es weitergeht. Es ist schön, Jubiläum zu feiern. Und ich freue mich, wenn man danken kann und dann die Architekten gerühmt werden, was selten der Fall ist. Aber es geht um etwas anderes. Es geht, dass Vorbereitungen getroffen werden für die nächste Generation. Dass das Reich Gottes gebaut wird. Dass es wachsen kann. Dass der Auftrag, den wir im Alten wie im Neuen Testament finden, nämlich unsere Nachbarn, unsere Nationen, aber eben auch die nächste Generation zu erreichen, zu inspirieren, zu motivieren und ihnen auch den Platz zu geben. Ich bin froh gewesen, dass ich überhaupt dann jemanden gefunden habe, der bereit war und auch 10, 12 junge Ehepaare unter 30, die gesagt haben, okay, wir kommen in das G15, dortmal Generation 15, also die neue Generation, die im 2015 dann bereit war, nach 2,5 Jahren Vorbereitung zu übernehmen und zu sagen, okay, jetzt sind wir dran, jetzt packen wir es. Und ich freue mich, wenn ich in der hinteren Reihe sitze und zuschaue, wie es da vorwärts geht und wie es die packen und wie so ein Bau, so eine Investition dazu kann dienen, dass das Reich Gottes gebaut wird, dass es weitergeht. Im nächsten Vers, und damit möchte ich abschließen, im 1. Chronik 28, Vers 8 heißt dann, da sagt der David nochmal, haltet und erforscht alle Gebote des Herrn, eures Gottes, damit ihr das gute Land besitzt und es euren Kindern nach euch vererben könnt für alle Zeiten. Am David ist es also nur bedingt um den Tempelbau gegangen. Viel wichtiger ist ihm gewesen, dass sie am Wort Gottes festhalten. Und zwar sagt er alle Gebote, also es geht ums ganze Wort Gottes, wo wir weitergehen, wo sie sollen behalten und leben und sich danach halten. So, dass im Grunde genommen das Land für alle Zeit vererbt wird. Ich habe eine alte Lutherbibel noch von 1731, die hat schon mein Urgroßvater in der Hand gehabt und der hat es dann seinem Sohn gegeben und der wieder an einem Konrad und mein Vater, der Konrad, hat es wieder am Konrad gegeben und ich bin jetzt als Nächster dran und ich werde auch wieder so einen Brief schreiben, wo drin steht, du hast Verantwortung, dass die Bibel gebraucht wird, natürlich nicht die von 1731, aber eben das Wort Gottes lebendig bleibt in deiner Familie, in deinem Herz, bei deinen Kindern, bei deinen Enkeln. Das sind Vorbereitungen. Und das ist unser Herzensanliegen. Und darum gefällt mir immer noch der Ephod da vorne. Natürlich mit dem Kreuz und den dunklen Scheiben auf der linken Seite, die zeigen, da sind Licht und Gerechtigkeit. Und ich hoffe, dass das Ephod, der alttestamentliche Schild, den der hohe Priester auf dem Brustpanzer getragen hat, wo hinweist auf Christus, der eigentliche Hohepriester, das Licht und Gerechtigkeit, das braucht unsere Welt. Licht und Gerechtigkeit. Und das wollen wir als Gemeinde, als Familie, als Einzelne weitergeben. Das brauchen unsere Nachbarn, das brauchen Nationen, das braucht unsere nächste Generation. Treffen wir die Vorbereitungen für die nächste Phase. Lasst uns das zu einem Herzensanliegen werden. Das ist das, was ich euch heute Morgen möchte weitergeben. Amen.
Danke, Conny Bechi. Ich glaube, wir haben alle den Aufruf gehört. Wir sind gefordert. Die letzten 20 Jahre, die sind vorbei. Aber die nächsten kommen, dass die nächsten 20 Jahre, oder wie viel auch es uns Gott noch gibt, können gefüllt werden und seine Botschaft weitergeben werden. Der Männerchor singt uns jetzt noch ein Lied.
Dann würde es jetzt weitergehen mit dem Erlebnisbericht. Zeitlich sind wir ja tiptop drin. Es ist immer noch Magen. Peter, möchtest du für den Führer kommen? Danke, Peter, dass du Zeit genommen hast, um daher zu kommen. Und ich bin gespannt, was du uns weitergeben willst. Danke.
Danke vielmals. Das ist wirklich 20 Jahre her, als ich das letzte Mal da vorne gestanden bin. Conny. Ich hatte auch riesen Freude, als ich da hinten reingekommen bin und die vielen jungen Leute gesehen habe. Gemeint, denke ich, lebt weiter, geht weiter, so wie wir es vorher gehört haben in der Predigt. Ich durfte ja die ganze Koordination organisieren mit der Frauenarbeit. Da waren jeden Samstag 15 bis 20 Leute, die ja am Ende ein bisschen Arbeit haben mussten. Und zwar so, dass man am Montag wieder weiterarbeiten konnte mit den normalen Bauleuten, die man dann gezahlt hat. Und das ist vielmehr nicht so einfach gewesen. Man hat ja gar nicht gewusst, wer kommt alles, wer ist da. Man hat auch nicht zu fest wollen Werbung machen, sondern man hat einfach gesagt, hey, wir müssen da und da machen. Es ist wirklich eine geniale Zeit gewesen. Und dann durfte ich machen im Zimmer mit dem Bani und mit dem Kurt natürlich. Für mich ist das eine Zeit gewesen von uns Männern, wo einen unwahrscheinlichen Zusammenhalt hat. Diese Zeit war ja auch nicht ganz so schwierig gewesen. Wir hatten ja auch ein paar Leute gehabt, die gesagt haben, ja, müssen wir überhaupt bauen? Und so. Und ja, wir haben einfach die Notwendigkeit gesehen. Und die Männer, die gekommen sind, da haben wir Diskussionen gehabt, sei es auf dem Dach oben oder auf den Emporen oben oder irgendwo draussen, wo man Gräben gemacht hat. Und das hat uns gut getan. Es hat uns wirklich gut getan, die Einsätze, die wir einander näher dürfen kennenlernen. Darum haben wir da sehr viel erlebt und auch wirklich immer wieder Freude daran. Unser Tag ist ja eigentlich am 6:30 losgegangen am Samstag. Wir haben gerne einen Kaffee getrunken und ein frisches Gipfeli gehabt. Wir haben uns eigentlich jeden Samstag zuerst im Café Leu getroffen am Zoll und haben dort miteinander ein Käffeli getrunken, die wollen wollen. Und dann hat man Gipfel gegessen und dann hat man die Arbeit ein bisschen besprochen, was man alles machen wollte. Und dann sind wir gegangen. Ich sehe heute noch, als ich mir den Benni angerufen habe und gesagt habe, hey Peter, würdest du? Und ich sagte, ja, ich würde gern. Ich sehe heute noch verschiedene Leute. Unter anderem, wenn ich gerade Telian anschaue, da innen, schmerzt mein Herz immer noch. Und ich glaube, da wird es weiter so machen, wegen Gerd. Ich sehe heute noch den Gerd und den Hübi, wo sie da oben Ziegel zugeschnitten haben, den Anschluss, also das andere Haus durch, wo es mir fast schlecht war, weil der Winkelschleifer noch gelaufen ist und neben den Hosen zu und Zeug und Sachen. Aber die Ziegel haben am Schluss gepasst. Ich sehe den Paul Rost, wo er seine Leitungen verleiht hat mit dem Marcel und verschiedene mit seinem Sohn und ja, verschiedene Leute. Andere haben mit Schaufel und Pickel geschafft. Der Walter Rühli ist schon mal angetönt worden. Er hat meistens eine Baustelle aufgeräumt und andere Sachen gemacht daneben. Aber dann hat jeder dort seine Begabung eingesetzt, die er hat können. Unsere Frauen haben natürlich jeden Tag, also jeden Samstag zu 9 Uhr, zum Mittag und ein Zwiebel gebracht. Das hat auch dazugehört, weil wir haben durchgeschafft. Wir haben ja auch sehr viele Änderungen gemacht, wenn man den immer wieder auf dem Bau schafft. Ich glaube, der Conny weiss es noch, da oben hatte es mal einen Balken drin, wo sie die Leinwand aufhängen. Der Balken war schon da oben, dann habe ich gesagt zum Bani, du, ich nehme selber den Motorsäge. Der Balken muss runter, da muss eine Vierecke geben, wo man das Licht reinlassen kann. Ja, und dann haben wir mit dem Kurt, der Kurt hat vielmal müssen dann am Montag nachher dazu machen, direkt und sagen, du, wir haben noch etwas gefunden, man sollte vielleicht noch schauen und so. Es war eine gute Zeit gewesen, so. Ich glaube, der Bani hat schon gesagt, wir dürfen dankbar sein, dass wir keinen grossen Unfall hatten. Wir sind da oben auf dem Gerüst, wo wir die Decke gemacht haben. Es ist einmal ab und zu schlecht geworden, weil man ein bisschen geschaut hat, wie man da drüber hingelampt ist oder draussen, wo man die Fassade gemacht hat. Der Heinz Ruppli, ich habe eine Lehre gemacht. Der Heinz Ruppli hat in einem Tag lang die Löcher bohrt da in die Platten rein, dass das schön aussieht da mit diesen 5×5 cm oder wie das gewesen sind. Einfach, ich habe noch ganz einen Haufen Leute gesehen, die irgendwo geschafft haben. Und das war eigentlich mega cool gewesen. Eine Situation, ich muss gleich erzählen, wir haben da unten, wir sind ziemlich dumm gewesen da, haben wir da unten Garage gemacht. Der Winz in der Bani und ich weiss nicht mehr, wer noch dabei war. Wir haben das dritte noch ein bisschen gejuffelt oder das vierte. Und ich laufe in den Schraubenzwingen rein, musste zum Schäflein, da schnell ein paar Nöte reinmachen. Ich glaube, ich bin noch nicht fertig gewesen, ist der Bani auch gerade rein reingekommen. Und dann haben wir dann wirklich die Schraubenzwingen weggenommen und haben sie anders hergemacht. Und, ja, und wir haben aber nachher weitergeschafft, noch zwei Stunden. Aber es ist einfach wirklich eine Gnade, dass nichts passiert ist. Wir können wirklich dankbar sein. Und wenn ich mir das so noch überlegt habe, so im Vorbereiten, ich glaube, wir haben rund eine halbe Million Eigenleistung gemacht. Das ist sehr, sehr viel Geld, wenn man sich vorstellt. Und da sind ihr alle dabei gewesen. Ihr alle zusammen, die da sind. Und die nächste Generation, da haben wir jetzt gerade gehört vom Conny Becher, das finde ich genial. Die muss jetzt langsam heranwachsen, weil es kann ja sein, dass ich in 10, 15 Jahren dann anfangen anbauen da auf dieser Seite. Haben wir dort schon gesagt, ja, dann könnten wir dann gut da oder dort noch. Okay. Ein Vers ist mir wichtig geworden. Es ist interessant, dass heute Morgen alle so in den Psalmen hängen geblieben sind. Und zwar der Vers im Psalm 127. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Da ist mir ganz bewusst nochmal in den Sinn gekommen. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann hätten wir können krampfen und machen und tun. Es hat alles nichts gebracht. Und ihr seid jetzt, wenn ich vorher schon gesagt habe, so viele junge Menschen, die ich nicht mehr kenne. Ich bin jetzt auch etwa 18 Jahre oder 17 Jahre weg. Die ich nicht mehr kenne, wo Familie haben da, wo da ein und auskommt. Das finde ich genial. Ich wünsche euch vor allem viel Freude, mit Jesus weiterzugehen. Ich wünsche euch eine Leidenschaft, dass ihr mit Liebe könnt, auf andere Menschen zuzugehen und ein gutes Zeugnis könnt weitergeben. Danke vielmals. In dem Vers, Entschuldigung, in der Bibel habe ich schnell aufgeschlagen, da steht oben durch, ohne den Segen des Herrn ist alles vergeblich. Da meine die Bibel für
euch. Ja, ich darf etwas sagen, was mir einfach auch wichtig war in der Baukommission. Und das ist ja so, an Gottes Segen ist alles gelegen. Und eben, wir haben es gehört, wenn der Herr nicht baut, dann nützt alles nichts. Und wir haben es in der Baukommission wirklich gut gehabt. Wir haben viele Sachen müssen entscheiden, aber wir haben immer an einem Strick gezogen. Gemeinsam sind wir vorwärts gegangen. Der Geist Gottes hat können wirken. Eben, manchmal ist man erstaunt gewesen, wenn man da so Auftrag hatte oder neue finanzielle Mittel. Wie machen wir jetzt das? Aber der Herr hat durchgetroffen. Er hat uns eine Einheit gegeben. Er hat uns einen guten Geist gegeben. Innerhalb von der Baukommission. Und wir haben immer eigentlich, wenn wir haben Entscheidungen machen, das ist mir einfach gewesen. Es ist einheitlich gewesen. Der Herr hat es wirklich gedreht. Und etwas ganz Besonderes, was mir auch wichtig war, ist eben die finanzielle, ist grosse Belastung gewesen. Wir haben vorhin gehört eben vom Bauen, die Eigenleistung, die gemacht worden ist. Da war mir ein Zeugnis im ganzen Dorf, wenn die Leute gekommen sind, haben gearbeitet haben. Und nicht nur wegen des 9 oder wegen guten Mittag. Das war eben immer gut gewesen. Das war mir auch immer in Erinnerung gewesen. Wir haben geholfen, hat es etwas Wunderbares gegeben, auch die Frauen. Alle haben mitgeholfen. Und die ganze Generation, die dann war, war gefragt. Und ein ganz spezielles Erlebnis war, wir haben mal eben eine Sammlung gemacht. Wir haben gesagt, die Kosten müssen wir haben können, wir müssen so etwas machen können. Herr, du weisst es, was es braucht. Und da haben alle Leute, eben, haben entweder finanziell oder materiell, haben sie beigetragen. Und dort war mir ganz wichtig, dass man investiert. Ich weiss, wir haben überlegt, was könnte man machen? Nicht einfach eine Kollekte, ein Opfer. Und Jesus war ein Opfer für uns. Er hat sich geopfert. Und das hat uns etwas gekostet. Wie können wir da finanziell etwas geben? Und ich weiss dann in meiner Situation, ich dachte, ja, ich war ja da schon dann noch jünger. ich hatte Partizipationsscheine von der Migros und habe gesagt, ja, die eigentlich, die wären vielleicht dann für später oder so, aber das ist etwas, was ich könnte geben, einen Novolus leisten, wo man auflösen kann. Und auch andere Leute haben eben vielleicht die Altersvorsorge hier drin investiert. Und das sehen wir heute. Das war eine gute Investition gewesen. Das ist eine Mehrfachnutzung. Das ist uns auch wichtig sein. Wir haben den Geist eigentlich gehabt von der Mehrfachnutzung. Das nicht nur als Gottesdienstraum, wie wir es innen hatten, in der alten Trotte noch, wo man einfach nur zusammengekommen ist. Eine Mehrfachnutzung, die uns viel mehr bringt, wo Leute reinkommen. Eben, und jetzt, die investiert haben, die älteren Leute, können heute in der Cafeteria profitieren von den Altersnachmittagen. Als das ist gut investiertes Geld gewesen. Und Gott hat das so geschenkt, dass wir wirklich da die finanziellen Mittel auch haben hergebracht, indem dass Leute bereit waren, Opfer zu bringen, auch im Finanziellen. Und das ist eigentlich ein Dank an die ganze Generation, die vor 20 Jahren war, die investiert haben da drin. Und das ist wichtig und das soll weiter sein. Das möchte ich euch Mut machen, die jung sind da drin. Eben, wir kennen viele nicht mehr, aber es läuft weiter. Mehrfachnutzung, der Herr soll verehrt werden. Und das ist eigentlich das, hat sich gelohnt. Man hat hier investiert, es sind Menschen zum Glauben gekommen und das ist egal, was es gekostet hat oder so. Gott hat gebaut und hat den Segen gegeben.
Wollte Elisabeth etwas, das Schlusswort war noch Soli Deo Gloria. Und das habe ich also auch gedacht, ob ich das irgendwo einflechten soll. Jetzt habe ich es gesagt, ich möchte es auch zur Ehre von Gott sagen. Ich habe die Erinnerungen aus der Sicht von einer Frau habe ich aufgeschrieben und ich werde es jetzt halt im Hochdeutsch sagen. Es war einmal eine Gemeinde, und das ist kein Märchen, die hatte sich vorgenommen, ein neues Gemeindezentrum zu bauen. Jedem war klar, da helfen wir mit, denn viel Eigenleistung ist gefragt. Viele Samstage und manche Abende werden verplant. Mann war auf der Baustelle. Und die Frauen? In der Bibel steht, du sollst dem Ochsen das Maul nicht verbinden, wenn er trischt. Jeder, der arbeitet, soll auch essen. Also ich habe nicht gesagt, dass Männer Ochsen sind. Da sind nun die Frauen gefragt. Die backen Kuchen, denn Süßes in allen Variationen ist bei den Männern beliebt. Wir schleppen Getränke an und der Kaffee wird zu Hause gemacht, weil es während der Bauerei keine Kochgelegenheit in der Gemeinde gab. Und dann die vielen Brote und Brötchen, die bestrichen und belegt wurden, für alle die fleißigen und hungrigen Männer, die sich darüber hermachten und gestärkt wurden. Nach einem guten Plan haben sich die Frauen abwechslungsreiche Znünis und Zviris ausgedacht. Und manche Männer, die von auswärts dabei waren, wurden zum Mittag bei verschiedenen Familien verköstigt. So haben wir tatkräftig mitgeholfen. Das war aber nicht alles. Wir haben uns auch als Fensterrahmenanstreicherinnen bei Fenster Kuhns einstellen lassen. Und einige Frauen beschäftigten sich mit der zukünftigen Küche, mit den Pfannen und dem Zubehör und mit dem Geschirr, woraus wir heute noch essen. Aber auch Vorhänge und schöne Sitzkissen für die Stühle mussten ausgesucht werden und vieles mehr. Und liebe Frauen, vergebt mir, wenn ich eure spezifische Mithilfe nicht erwähnt habe. Während der ganzen Bauplanungs- und Arbeitsphase wurde hauptsächlich von unseren Frauen das Brockenhüsli in der Lieblose liebevoll eingerichtet und betreut. Mit dem Erlös, der recht ansehnlich war, konnte die Küche und deren Zubehör finanziert werden und war auch ein willkommener Batzen für weitere Anschaffungen. Mit Zwischenreinigungen und der großen Endreinigung, die anstrengend, aber befriedigend war, hatten wir das Ziel erreicht und freuten uns auf die Benutzung der neuen Räume. Wir erlebten eine schöne und fröhliche Zusammenarbeit. Wir haben uns mitgefreut über die vielen begabten Hände, die mitgeholfen haben. Wir lachten auch viel und der Spaß kam nicht zu kurz. Gemeinsam dienen macht mehrfach Freude. Man lernt sich besser kennen und es gibt einen guten Zusammenhalt, der auch in schwierigen Zeiten Bestand hat. Und auch wenn die Erinnerung verblasst ist, wir freuen uns doch immer wieder an unserem gelungenen, zweckmäßigen Gebäude und wollen auch Sorge tragen, dass es schön bleibt. Es soll vor allem für viele Menschen ein echtes Zuhause sein oder werden, wo man einander herzlich lieb hat, wo Gottes Wort gelehrt wird und man lernen kann, als Jünger Jesu zu leben.
Und reinigt unser Leben vom Verderben. Ich danke, lieber Vater im Himmel, dass du wieder über unsere Gemeinde wachst, denn es ist deine Gnade, dass wir da sind, dass wir leben, dass wir so eine grosse Gemeinde dürfen sein, weil du der Mittelpunkt bist, weil wir Prediger haben, die dein Wort in Wahrheit verkündigen. Wir danken dir dafür und halt uns dabei, dann werden wir auch in weiteren Jahren noch deinen Segen haben. Ich danke dir, dass ich in dieser Gemeinde darf dir heißen. Amen.
Danke vielmals, Lili. Ist doch schön, so eine Familie zu haben. Und vor allem so eine Nachbarin.
Oder so einen Mann. Es ist gegenseitig.